Einen schönen Nachmittag Ihnen allen. Grüß Gott und willkommen zur Sendung Katechismus, sagt Ihnen Marion Kuhl. Wir sind in den Auslegungen des Glaubensbekenntnisses und zwar angelangt beim Artikel 9. Ich glaube an die eine heilige katholische Kirche. Und dabei fahren wir heute fort. Dann geht es um die Symbole der Kirche. Wir sind bei der Nummer 753. 753, wenn Sie aufschlagen möchten, im Katechismus der katholischen Kirche. Durch diese Artikel führt uns Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Wo sind wir denn das letzte Mal stehen geblieben, damit alle mitkommen?
Ja, wir sind noch nicht so weit gekommen, haben gerade erst angefangen mit diesem 9. Glaubensartikel. Ich glaube, die heilige katholische Kirche haben da schon mal gesehen, dass die Kirche ein Werk der Dreifaltigkeit ist, das heißt, sie ist das Volk Gottes des Vaters, sie ist der Leib Christi des Sohnes und dann auch der Tempel des Heiligen Geistes. So drückt es auch eine der Sonntagspräfationen sehr schön aus. Dann haben wir schon mal den Namen der Kirche, eben das Wort Kirche, von wo das es kommt, von dem griechischen Wort Kyriake, das heißt die dem Herrn gehörende, angeschaut und auch dort eben gesehen, die Kirche ist jene Versammlung, jede heilige Versammlung, jetzt einfach vom Wort her, die dem Herrn gehört. Die Menschen, die auf das Wort Gottes hören und die das Leben Christi haben, die Familie Gottes bilden. Und kommen jetzt dann eben zu den Sinnbildern, zu den Symbolen der Kirche, um immer weiter, so Schritt für Schritt in dieses wunderbare Geheimnis der Kirche immer mehr einzudringen.
Also dann beginnen wir bei der Nummer 753. In der Heiligen Schrift finden wir eine Fülle von Bildern und Gestalten, durch die Offenbarung vom unerschöpflichen Mysterium der Kirche spricht. Die dem Alten Testament entnommenen Bilder sind Variationen eines Grundgedankens, nämlich der Idee des Gottesvolkes. Im Neuen Testament finden alle diese Bilder eine neue Mitte. Christus, der zum Haupt dieses Volkes wird, das somit sein Leib ist. Um diese Mitte sind Bilder angeordnet, die vom Hirtenleben und Ackerbau, vom Hausbau oder auch von der Familie und der Brautschaft genommen sind.
Wenn wir in der Heiligen Schrift schauen, dann sehen wir eben eine Fülle von Symbolen, von diesen Sinnbildern. Und hier heißt es, vor allem hat es Sinnbilder im Alten, aber auch vor allem dann auch im Neuen Testament. Bereits schon im Alten Testament ist die Kirche vorgebildet, sie ist verkündet, sie ist verheißen, so wie der Erlöser selber, Jesus, auch verheißen ist. Man wartet auf Jesus, man wartet auf dieses Gottesvolk, das sich Gott bilden möchte. Aber eben schon ist es im Keim auch vorhanden, denn Israel ist ja das Volk Gottes, das dem Herrn ganz gehören soll. Und so ist im Alten Testament vor allem von diesem Volk Gottes die Rede, wobei die Betonung nicht auf dem Volk liegt, sondern vor allem auf Gott liegt. Denn Völker gab es auch zu jener Zeit schon, das war nichts Neues, aber dass ein Volk ganz Gott gehört, dass es Eigentum Gottes ist, das war das Besondere. Und je nachdem wird heute auch gesagt, eben wird das sehr betont, dass das Zweite Vatikanische Konzil eben das betont hätte. Interessanterweise ist aber, wenn man die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils liest, dieses Bild gar nicht so prägnant, gar nicht so sehr vorhanden und betont. Und vor allem ist es ja ein Bild des Alten Testamentes, also nicht eine Erfindung des letzten Konzils, sondern vielleicht etwas, das man auch wieder erwähnt hat, aber zusammen mit all den anderen Bildern, die wir ja jetzt eben auch noch sehen werden. Eben diese Bilder, dieses Bild des Volkes Gottes, des Volkes, das Gott gehört, das mit Gott durchs Leben geht, das bekommt im Neuen Testament auch eine neue Mitte, nämlich Christus. Christus ist ja, wie der Heilige Vater sehr schön in seinem Buch über Jesus sagt, das Neue, das Gott gebracht hat. Er selber ist das Neue, er selber ist diese Neuigkeit. Und deshalb bekommen auch all diese Bilder, die wir im Alten Testament haben, auch Christus als neue Mitte, denn er ist das Haupt dieses Volkes, eben dieses Volk Gottes, das von Gott geführt wird, das Gott gehört. Jetzt bekommt dieses Volk Gottes ein Haupt, das sie führt und leitet, nämlich Christus selber. Denn die Kirche ist der Leib Christi und sie wird von Christus genährt. Und so haben wir um Christus verschiedene Bilder, deren Mitte Christus selber ist. Die Bilder aus dem Hirtenleben zum Beispiel, wie es hier heißt. Eben der Text ist auch aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil genommen. Aus dem Hirtenleben. Christus spricht zum Beispiel davon, dass er die Tür ist, die Tür zu den Schafen. Oder dass er der gute Hirte der Kirche des Volkes Gottes ist, dass er sein Leben für die Kirche hingibt, dass er eben die Tür der Eintrittsweg, der Weg ist für die Schafe. Denn oftmals war es so, dass der gute Hirte eben bei der Herde war und sie in einem Pferd zusammenbrachte, zusammen sammelte, und dann gab es keine solchen Türen, wie wir sie heute haben, sondern der Hirte selber in der Nacht setzte sich dort eben bei dieser Öffnung hin, um die Schafe zu beschützen, zu bewahren. Und deshalb sagt Jesus auch, der gute Hirte gibt sein Leben hin für seine Schafe. Er verteidigt sie vor den Angreifern, vor den Feinden, vor dem Wolf. Eben weil er dort ist, wo heute die Türe ist. Deshalb sagt Jesus auch, ich bin die Tür zu den Schafen. Andere Bilder sind vom Ackerbau genommen. Und wiederum ist Christus da die Mitte, denn Christus ist der Gärtner. Er bearbeitet den Acker Gottes und der Acker Gottes ist die Kirche. Er ist der Gärtner, so zeigt er sich, zumal der heiligen Maria Magdalena am Tag seiner Auferstehung, um auch zu zeigen, dass er eben wirklich, so wie er der wirkliche Hirt unserer Seelen ist, so ist er eigentlich auch der Gärtner. Denn Paulus spricht auch von diesem geistigen Ackerbau. Ihr seid der Acker Gottes, eben dass Gott das Wachstum gibt, das er gepflanzt hat, das Apollos begossen hat, aber dass Gott schlussendlich das Wachstum gibt. Eben auch wiederum ein Sinnbild, etwas, das eine wunderbare Wirklichkeit ausdrückt. Gott setzt den Keim des Wortes Gottes in unser Herz und bringt ihn dann auch zum Blühen, zum Früchte tragen. Eines der Tagesgebete, das hatten wir letzthin vor 3-4 Wochen, spricht eben auch eigentlich von Gott, dem Gärtner, pflanze die Liebe in unsere Herzen ein und eben wache über dem, was du geschaffen hast, schau eben das Stütze und erhalte all das, was schon gewachsen ist. Dann gibt es auch Bilder vom Hausbau, wo Christus wiederum die Mitte dieser Bilder ist. Christus ist der Schlussstein des Tempels, der Eckstein oder wie es auch im Psalm heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Oder wie Paulus eben sagt, Christus ist der Schlussstein dieses geistigen Gebäudes, dass die Kirche ist der Schlussstein, der alles zusammenhängt, alles zusammenhält. Wie bei einem Torbogen oder bei einer Brücke hat es ein Stein oben, eben der Schlussstein, der wurde am Schluss eingefügt und der hält die ganze Brücke oder den ganzen Bogen zusammen, wenn man den rausnimmt, der ist auch ein bisschen größer, er überragt die anderen Steine, wenn man den rausnimmt, dann fällt der ganze Bogen, die ganze Brücke auseinander. So ist auch Christus wiederum der, der die Einheit in seiner Kirche schenkt, der das ganze Volk zusammenhält. Die Kirche ist sein geistiger Bau. Wir sind geistige Steine, wie Paulus auch, der Petrus auch in seinem Brief schreibt. Lasst euch als geistige Steine, als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen. Und dann gibt es schlussendlich auch noch Bilder aus der Familie und aus der Brautschaft. Die werden, all diese Bilder kommen dann nachher später auch nochmals immer wieder vor. Christus ist der Bräutigam und die Kirche ist seine Braut, für die er sein Leben hingegeben hat. Er ist der einzige Bräutigam, er hat nur eine Braut, deshalb hat er auch nur eine Kirche gegründet. Er hat sein Leben für seine Kirche hingegeben. Er ist seiner Familie, eben der Kirche, seiner Braut, der Kirche treu. Er hält zu seiner Kirche, auch dann, wenn die Kirche von ihm davon läuft. Er geht seiner Braut nach, denn er hat sie erwählt, er hat sein Leben für sie hingegeben, er hat diesen ewigen Bund mit seiner Kirche gestiftet.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 754. Die Kirche ist nämlich der Schafstall, dessen einzige und notwendige Tür Christus ist. Sie ist auch die Herde, als deren künftigen Hirten sich Gott selbst angekündigt hat. Wenngleich ihre Schafe von menschlichen Hirten geleitet werden, so werden sie dennoch unaufhörlich von Christus selbst geführt und genährt werden, dem guten Hirten und dem ersten der Hirten, der sein Leben hingegeben hat für die Schafe.
Wiederum wird das eben vertieft. Dieser Text ist auch ein Abschnitt aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aus der Konstitution, aus dem Dokument über die Kirche. Und wiederum eben wird dieses Bild aus dem Ackerbau oder eben aus dem Hirtenleben genommen. Wie wir auch schon vorhin gesehen haben, die Kirche ist der Schafstall. Das heißt, Jesus ist die einzige Tür zu den Schafen. Er selber spricht davon, dass er die einzige Tür ist und dass jeder, der durch eine andere Tür kommt oder anderswo einsteigt, dass der ein Dieb und ein Räuber ist, der nur kommt, um zu stehlen und zu vernichten. Christus hingegen ist gekommen, damit wir das Leben haben, das Leben in Fülle haben, eben sein Leben in Fülle haben, sein göttliches Leben, das wir in der Kirche und durch die Kirche bekommen und eben in Fülle bekommen, durch die Sakramente, durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Christus ist auch der gute Hirt, er ist der oberste Hirte, der höchste Hirte, dem auch die anderen Hirten Rechenschaft ablegen müssen. Er ist der erste Hirte und er leitet, wie es hier heißt, seine Kirche durch menschliche Hirten. Aber wichtig ist zu sehen, es ist immer er selbst, der sie leitet. Die erste Apostelpräfation sagt das sehr schön, dass Jesus selber immerfort beständig seine Herde durch die Hirten leitet. So sagt er auch zu seinen Aposteln, wer euch hört, der hört mich, wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Deshalb sollen wir eine große Ehrfurcht haben, eine große Liebe haben zu den Hirten der Kirche, auch wenn es menschliche Hirten sind und wenn sie oftmals vielleicht auch als Menschen sehr schwach sind. Umso größer, umso stärker muss unsere Liebe zu ihnen sein, weil sie Christus repräsentieren, Christus darstellen, weil Christus durch sie die Kirche leitet und führt. Sicher ist es für uns einfacher und auch für Jesus einfacher, seine Kirche durch vollkommene Hirten, durch vollkommene Bischöfe, Priester und Diakone zu leiten, aber er leitet sie auch, er wirkt das Heil auch durch unvollkommene Menschen. Sonst hätten wir selber auch keinen Platz mehr in der Kirche. Wenn die Kirche nur noch aus vollkommenen Menschen bestehen würde, dann könnten wir wahrscheinlich nicht mehr bestehen. Dann hätten wir wahrscheinlich keinen Platz mehr in der Kirche. Wir sind noch nicht vollkommen, aber wir streben voller Hingabe, voller Liebe zur Vollkommenheit. Das hat auch die kleine heilige Therese von Lisieux gesagt. Sie hat zuerst gedacht, dass alle Priester beinahe Engel wären, hat dann aber eben gemerkt, dass sie nur schwache Menschen sind und dass sie unser Gebet, unser Opfer brauchen. Und bei ihrem Eintritt ins Kloster hat sie gesagt, ich komme, um für die Priester zu beten und zu opfern. Sie hat ihr Leben hingegeben im Herzen der Kirche. Sie hat auch gesehen, dass der Leib Christi wirklich die Kirche ist oder die Kirche wirklich ein Leib ist und dass diese Kirche ein lebendiger Leib ist, auch ein Herz hat, ein Herz, das für Liebe brennt. Und sie wollte ihr Leben durch die ganz kleinen Werke, durch die kleinsten Werke, die sie mit großmöglicher Liebe tat, sie wollte das alles Jesus schenken, im Herzen der Kirche so die Liebe sein, die Liebe entflammen. So hat sie ihre Berufung gefunden und sie hat eben bestimmt auch gesehen, je nachdem wie schwach, wie hinfällig gewisse Glieder der Kirche sind, und hat umso mehr das Feuer der Liebe in ihnen entzünden wollen, durch ihre Liebe, durch diese kleinen Werke, die sie mit großmöglicher Liebe getan hat, damit eben alle wieder auf dem Weg der Heiligkeit sich bemühen oder wieder zurückfinden, damit die Kirche wirklich dieser lebendige, heilige Leib des Herrn sein kann.
Die Kirche ist das Ackerfeld oder der Acker Gottes. Auf jenem Acker wächst der alte Ölbaum, dessen heilige Wurzel die Patriarchen waren und in dem die Versöhnung von Juden und Heiden geschehen ist und geschehen wird. Sie wurde vom himmlischen Ackerherrn als auserlesener Weingarten gepflanzt. Der wahre Weinstock ist Christus, der den Rebzweigen Leben und Fruchtbarkeit gibt, uns nämlich, die wir durch die Kirche in ihm bleiben und ohne denen wir nichts tun können.
Die Kirche ist der Acker Gottes. Jesus selber ist der himmlische Ackerherr. Und er hat die Kirche als auserlesenen Weingarten gepflanzt. Also nicht einfach als irgendetwas, sondern als auserlesener Weingarten, der köstliche Früchte bringt. Jetzt gerade ja im Herbst dürfen wir die köstlichen Früchte eines Weinberges, eben die Weintrauben, verkosten. Und jeder weiß, wenn wir gute, süße Trauben essen dürfen, dann ist das wirklich ein Genuss. Und jeder von uns weiß wahrscheinlich auch, wenn wir schon einmal saure Trauben genossen haben oder eben nicht besonders genossen haben, wie mühsam das ist, eben, dass die, wie es in der Schrift auch heißt, dass die Zähne stumpf werden, dass eben, wenn wir diese sauren Beeren essen, dass das nicht besonders köstlich ist. Und das ist auch ein Aufruf eigentlich an uns, eine Einladung an uns, zu überdenken, welche Früchte wir hervorbringen, ob wir auch solche köstlichen, süßen, guten, nahrhaften Früchte, also gute Werke hervorbringen für die Kirche und durch die Kirche, oder ob wir eben auch vielleicht nur kleine, saure Trauben hervorbringen, die eben nicht besonders köstlich sind, die niemand möchte, die Gott schlussendlich eben auch nicht besonders wohlgefällig sind. Wie machen wir das, dass wir gute Früchte hervorbringen? Es wird im zweiten Teil dieses Punktes gesagt, dass Christus der wahre Weinstock sind und wir sind die Rebzweige daran. Wenn der Weinstock gut ist, wenn die Wurzel gut ist, dann sind es auch die Früchte, so sagt Jesus selber. Das heißt, wenn wir wirklich eins sind mit Christus durch die Kirche, dann nachher werden wir auch gute Früchte hervorbringen. Vielleicht müssen wir deshalb ein wenig schauen, eben, wie ist unsere Beziehung zu Jesus und zur Kirche. Das heißt, die Kirche bietet uns die Möglichkeit an, eins zu werden und eins zu bleiben mit Christus. Sie schenkt uns die Taufe und in der Taufe empfangen wir das Leben Gottes. Sie schenkt uns jeden Tag die Nahrung, um in diesem Leben Gottes stark zu sein. Einerseits durch die Firmung eben die Stärkung, andererseits haben wir jeden Tag die Möglichkeit, also wenn wir die Möglichkeit eben dann konkret auch haben, an der Heiligen Messe teilzunehmen, das Wort Gottes zu hören, uns mit dem Opfer Christi zu vereinen, die Heilige Kommunion, Christus selber zu empfangen. Die Heilige Messe ist die göttliche Nahrung für dieses göttliche Leben. Sie ist, könnte man auch sagen, eben der Dünger, damit wir gute Früchte hervorbringen. Durch das Wort Gottes, sagt Jesus selber, werden wir gereinigt. Eben ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Und wer gute Früchte hervorbringt, wer gute Früchte auch hervorbringen möchte, den reinigt der Vater, sagt Jesus, damit er noch mehr Frucht bringt. Und die Eucharistie, die Kommunion, ist eben diese Reinigung, diese Läuterung, dass wir in der Liebe zu Christus entzündet, entflammt werden, damit wir so ganz vereint werden mit Christus. Durch die heilige Kommunion, so sagt ja auch das Wort eben, es ist eine Kommunion, eine Gemeinschaft, eine Einheit, werden wir ganz mit Christus vereint, um ganz eins zu werden und auch eins zu bleiben. Die heilige Messe sollte eigentlich weiter dauern. Oder gewisse Priester haben auch gesagt, lebe die heilige Messe. Oder dein ganzes Leben sollte eine einzige Messe sein. Das heißt eben, die beiden großen Teile, die wir in der heiligen Messe haben, den Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier sollten fortdauern. Der Wortgottesdienst, das Wort Gottes sollte immer in unseren Herzen lebendig sein. Wir sollten uns eben dieses Wort Gottes wirklich zur Richtschnur unseres Lebens machen, zur Maxime, wie man auch sagt, eben zum obersten Geleit oder zur obersten Schnur, zu einem Seil, zu einem Halt, das uns führt und leitet. Und die Eucharistiefeier soll eben auch weitergehen. Das heißt, unsere Anbetung, unsere Hingabe, denn die Eucharistiefeier, die Heilige Messe, ist ja die gegenwärtige Setzung des Kreuzesopfers. Das heißt, unser Tag sollte eigentlich, das wäre das Schönste, eben ein beständiges Opfer für Jesus werden. So wie Therese von Lisieux gesagt hat, ich möchte jede Möglichkeit, auch die kleinste, nicht auslassen, um ein kleines Opfer für Jesus daraus zu machen. Ich möchte Blumen sammeln, eben so wie die kleinen Blumen am Wegrand. Ich möchte all diese Möglichkeiten sammeln, um so Jesus Freude zu bereiten, um so Jesus etwas zu schenken. Und wir wissen auch, wenn Kinder Blumen sammeln, dann schauen sie eigentlich nicht einmal so großartig darauf, wie wertvoll sie sind. Einer meiner Neffen hat einmal meiner Mutter eben ein kleines Blümchen gebracht. Es war so ein Gänseblümlein. Ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland so heißt. Einfach so ein kleines unbedeutendes Blümchen in sich. Aber er hat es mit so viel Liebe gebracht, eben ganz besonders für die Oma, dass es wirklich eben auch berührend war. Er hat nicht darauf geschaut, wie schön die Blume ist, sondern er hat auf die Liebe geschaut und auch die Oma hat eben auf die Liebe dieses Enkelkindes geschaut, der etwas aus Liebe tun wollte, der etwas seiner Oma bringen wollte, der ihr etwas schenken wollte aus Freude, aus Liebe. Und so ist eben auch unser Tagewerk sollte eben auch so ein Opfer werden, so ein Blumenstrauß für Jesus, dass wir jede kleinste Möglichkeit wahrnehmen, und sie eben die Gelegenheit pflücken, dieses Blümlein pflücken, um es Jesus zu bringen, so dass die Heilige Messe eben lebendig wird in unserem Leben, dass wir beständig in diesem Wort Gottes leben, beständig in diesem Opfer, in dieser Gemeinschaft, in dieser Kommunion mit Christus leben. Dann werden wir bestimmt auch gute Früchte hervorbringen, eben süße, große, wunderbare Trauben und nicht so kleine, saure, die eigentlich niemand gerne hat.
Radio Horeb, die Sendung Katechismus. Es geht heute um die Symbole der Kirche. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz. Wenn Sie mitlesen wollen im Katechismus der katholischen Kirche, sind wir jetzt bei der Nummer 756. 756 im Katechismus der katholischen Kirche. Des Öfteren wird die Kirche auch Bauwerk Gottes genannt. Der Herr selbst hat sich mit dem Stein verglichen, den die Bauleute verworfen haben, der aber zum Eckstein geworden ist. Auf diesem Fundament wird die Kirche von den Aposteln errichtet und von ihm empfängt sie Festigkeit und Zusammenhalt. Dieser Bau wird durch verschiedene Bezeichnungen geziert: Haus Gottes, in dem nämlich die Familie Gottes wohnt, Wohnstadt Gottes im Geiste, Zelt Gottes unter den Menschen und insbesondere heiliger Tempel, der von den heiligen Vätern in den steinernen Heiligtümern dargestellt, gepriesen und in der Liturgie nicht zu Unrecht mit der heiligen Stadt verglichen wird, dem neuen Jerusalem. In ihn werden wir nämlich hier auf Erden als lebendige Steine eingebaut. Diese heilige Stadt schaut Johannes bei der Erneuerung der Welt aus den Himmeln von Gott herabsteigen, bereitet wie eine Braut, die geschmückt ist für ihren Mann.
Die Kirche wird hier gezeigt als Bauwerk Gottes, wie wir auch schon vorhin gesagt haben. Der Eckstein oder auch der Schlussstein ist Christus selber. Der Eckstein ist er selber, weil er das Fundament ist. Und auf diesem Fundament bauen dann die Apostel weiter. Das Fundament kann eben nicht einfach geändert werden, sondern das Fundament ist gegeben und auch der Bauplan, könnte man sagen. Die Apostel bauen dann einfach darauf weiter, erbauen die Kirche, vor allem auch durch die Hingabe ihres Lebens. Oftmals heißt es eben, man müsse eine Konfliktkultur haben oder man müsse doch auch Kritik üben dürfen. Nun, es fragt sich dann eben auch, ob es aufbauende oder niederreißende Kritik ist. Die Wörter sind ja eben auch sehr sprechend. Ob ich wirklich eine große Liebe zur Kirche habe, dann kritisiere ich bestimmt nicht lieblos, sondern wenn etwas nicht gut ist, dann werde ich sicher, wenn ich es überhaupt sage, in der Art und Weise sagen, damit man etwas verbessern kann, damit man eben die Kirche aufbauen kann. Und dann reiße ich nicht einfach etwas ein oder nieder. Denn die Kirche ist eben der heilige Bau Gottes und er baut daran. Er plant, er hat das alles geplant, er möchte das alles ausführen. Nun, dieses Bauwerk, es hat verschiedene weitere Namen, denen wir hier auch in diesem Punkt begegnet sind. Es wird auch Haus Gottes genannt, wo die Familie Gottes wohnt. Eine Familie wird geeint durch dasselbe Leben, das sie hat, und wir haben durch die Taufe das Leben Gottes erhalten. Deshalb bilden wir dann die Familie Gottes. Und wir wissen, in einer Familie hat man im Normalfall einen familiären Umgang miteinander. Nun, wie sieht es mit unserem Umgang mit Christus und der Kirche aus? Ist er wirklich familiär? Das heißt, pflegen wir wirklich einen intensiven Umgang mit Christus, eben wirklich ein Umgang, eine Beziehung, die geprägt ist von der Liebe zum Vater, von der Liebe zu Christus, dass wir uns wirklich als Kind Gottes erkennen und auch als Brüder und Schwestern untereinander. Dann wird dieses Bauwerk Gottes, die Kirche, auch Wohnstadt Gottes im Geiste genannt. Eben eine Wohnstadt Gottes oder das Zelt Gottes unter den Menschen. Zelt auf Lateinisch heißt Tabernaculum. Das heißt, der Tabernakel ist eigentlich das Zelt Jesu oder dort, wo er sein Zelt aufgeschlagen hat, dort, wo er wohnt, dort, wo man ihn finden kann, dort, wo man ihm begegnen kann. Dort ist er alle Zeit für uns da. Eben in der Kirche wohnt er. In der Kirche können wir Gott begegnen. Oder anders gesagt, Gott ist der Kirche nicht fern, sondern er wohnt dort, ja, er wohnt dort beständig. Wir können ihn in der Kirche begegnen, ihn suchen, ihn auch finden dort. Das scheint zwar irgendwie selbstverständlich, ist es aber eigentlich nicht oder ist es vielleicht auch nicht mehr so in unserem Bewusstsein oder oftmals haben wir vielleicht auch das Gefühl, Gott hätte seine Kirche verlassen oder sind uns nicht mehr bewusst, er ist wirklich da, er führt und leitet seine Kirche, wie wir vorhin gesehen haben, durch die Hirten der Kirche, er ist da, er spricht zu uns durch sein Wort und er wohnt wirklich im Tabernakel, er erneuert sein Opfer in der Heiligen Messe und kommt selber zu uns in unsere Herzen in der Heiligen Kommunion. Er ist also wirklich nicht fern von uns, sondern er ist wirklich ganz da mit uns unterwegs. Nur, es ist ein Geheimnis oder es ist das Geheimnis des Glaubens. Wir sehen ihn nicht, aber wir glauben an ihn. Wir hören ihn nicht so, wie wir Menschen hören, aber wir glauben daran, dass er zu uns spricht. Wir sehen seine Liebe nicht, aber wir erkennen an seinen Werken, dass er uns wirklich liebt, dass er sein Leben für uns hingibt. Dann sind noch zwei weitere Bilder. Einerseits der heilige Tempel, der aus lebendigen Steinen auferbaut wird. Eben, es sind lebendige Steine, also nicht so, wie man ab und zu sagt, dass es Taufscheinleichen gibt. Eben Christen, die zwar einen Taufschein haben, aber dieses Leben Gottes, das sie bekommen haben, in der Taufe nicht wirklich leben, eben innerlich wie abgestorben, tot sind. Wir haben das Leben Gottes bekommen. Jesus ist der lebendige Gott und er möchte, dass auch wir lebendig sind, für ihn leben, dass wir sein göttliches Leben, das er uns geschenkt hat, wirklich auch leben und nicht verlieren oder wegwerfen. Und wenn das geschehen sollte, dann schenkt er uns immer wieder die Möglichkeit, gerade auch im Sakrament der Versöhnung, wieder neu dieses Leben zu erlangen, wieder neu dieses Leben zur Blüte, ja zur Frucht zu bringen. Und dann noch das neue Jerusalem, die neue Stadt Gottes, die aus dem Himmel herabkommt. Eigentlich sehr interessant. Die Kirche wird von Gott geschenkt. Sie ist eine Stiftung, ein Geschenk Gottes an uns Menschen und das neue Jerusalem, eben die neue heilige Stadt, das neue heilige Volk Gottes oder der neue Tempel Gottes, beschreibt Johannes in der Offenbarung, dass er sieht, wie sie vom Himmel herabkommt, dass sie eben von oben geschenkt wird. Wir bauen an der Kirche oder eben wir reißen sie nieder, denn wir sind auch Zweitursachen, wir sind eben wirkliche Mitarbeiter Gottes, aber schlussendlich, so wie auch Paulus sagt, wir begießen oder wir pflanzen oder wir jetten oder wir tun sonst etwas, entfernen die Steine, aber schlussendlich der, der das Wachstum gibt, ist Gott selber. Und so ist es eben auch mit dem neuen Jerusalem, mit der Kirche. Gott selber schlussendlich schenkt das Wachstum der Kirche. Deshalb sagt er auch, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Also die Kirche, könnte man sagen, in den Augen Gottes kommt die Kirche immer von oben, nicht von unten, aus der Unterwelt, sondern sie kommt von oben. Sie ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 757 für alle, die später dazugekommen sind im Katechismus der katholischen Kirche. Die Kirche wird auch das Jerusalem droben und unsere Mutter genannt. Sie wird beschrieben als die makellose Braut des makellosen Lammes. Christus hat sie geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen. In unauflöslichem Bund hat er sie sich zugestellt. Er nährt und hegt sie unaufhörlich.
Hier haben wir noch einige weitere sehr schöne Bilder. Eben das neue Jerusalem, das Jerusalem droben, eben das Jerusalem, die heilige Stadt, die Stadt Gottes, die von oben uns geschenkt wird, wie wir auch im letzten Punkt gesehen haben. Und dieses neue Jerusalem, die Kirche wird auch unsere Mutter genannt. Und das ist sie auch in Wirklichkeit, unsere geistige Mutter, denn die Mutter schenkt uns das Leben und die Kirche schenkt uns das Leben Gottes. Eines der schönsten Bilder bzw. Wirklichkeiten. Karl Rahner hat einmal gesagt, wo dass ich vielleicht nicht gerade ein Karl Rahner-Fan bin, aber das ist sicher einer seiner schönsten Sätze, eine Mutter, auch wenn sie Runzeln haben sollte, eine Mutter liebt man und eine Mutter schlägt man nicht. Das heißt eben, auch die Kirche ist unsere Mutter. Und auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, dass die Kirche je nachdem Runzeln hat, obwohl dass ich ehrlich gesagt nicht viele solcher Runzeln erkenne, aber eben selbst dann ist sie immer noch unsere Mutter. Und eine Mutter schlägt man nicht, sondern eine Mutter liebt man, für die Mutter ist man da, für die Mutter gibt man sich hin, so wie eben auch die Mutter ganz für das Kind da ist und das Heil, das Wohl des Kindes möchte. Dann ist die Kirche auch die makellose Braut. Makellos Lamm ist Christus, der Bräutigam, und er hat die Kirche als eine makellose Braut, die Heilige Schrift, was Paulus da schreibt, dass Christus die Kirche liebt und sie für sie hingegeben hat. Er hat also nicht irgend an den Plänen seines Vaters herumkritisiert. Er hätte auch sagen können, ja bitte mein Vater, schau dir doch mal die Apostel an. Was sind das für Typen? Sind schwach, sie laufen davon, sie verleugnen mich, sie verraten mich. Und für die soll ich mein Leben hingeben, für die soll ich sterben. Die Menschen sicher, als ich das Brot für diese 5000 brach und spendete und vermehrte, da waren sie meine Jünger. Aber unter dem Kreuz, da laufen sie alle weg. Christus hat nicht so gesprochen, sondern er hat trotz aller Kälte und aller Gleichgültigkeit der Menschen sein Leben hingegeben, eben sein Leben für seine Kirche hingegeben. Denken wir nicht daran, wie viele Male auch wir die Kirche nicht geliebt haben, vielleicht beleidigt haben, traurig gemacht haben. Trotzdem liebt Christus seine Kirche. Er schenkt sein Leben für seine Kirche hin. Er schenkt sein Leben auch uns durch seine Kirche. Und er nährt und hegt sie unaufhörlich. Eben auch ein wunderbares Geheimnis. Christus nährt und hegt die Kirche unaufhörlich, beständig. Er hat nicht nur einfach sein Leben einmal geschenkt und die Menschen damals konnten davon profitieren und wir haben dann eben einfach Pech gehabt, sondern Christus nährt auch heute noch seine Kirche. Christus schenkt sein Leben beständig. Er schenkt sein Leben auch uns, wenn wir es möchten, wenn wir sein Leben, sein Wort, seinen Leib, sein Blut empfangen möchten, ist er bereit, auch uns zu nähren. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ja, wenn Christus seine Kirche geliebt hat, wenn Christus seine Kirche liebt, wenn Christus sein Leben beständig für seine Kirche hingibt, wenn er sie nährt und hegt und pflegt, ebenso wie eine Mutter ihr liebstes Kind, auch wenn das Kind krank ist, da ist oder gerade dann besonders da ist für das Kind, dann stellt sich die Frage, ja, und wie stehen wir zur Kirche? Könnte man auch von uns sagen, ich liebe die Kirche, ich liebe die Kirche, ich hege, pflege sie, ich gebe mein Leben für die Kirche hin, auch eben für dieses Kind, auch dann, wenn es vielleicht krank ist, auch dann, wenn es mit einem schweren Tumor da niederliegt, wenn eine schwierige Operation nötig ist, bleibe ich dann, so wie Christus, auch bei der Kirche, bleibe ich dir dann treu, gebe ich dann auch mein Leben hin für die Kirche, meine Gebete, meine Opfer, mein Leiden, die ich vielleicht gerade auch eben durch die Glieder der Kirche empfangen habe. Bin ich auch bereit, so wie Christus zu handeln, ein solches Verhältnis, eine solche Beziehung zu haben, wie Christus sie zur Kirche hat.
Wir sind in der Sendereihe Katechismus bei Radio Horeb. Es geht um die Symbole der Kirche, wie wir sie in der Heiligen Schrift finden. Und zwar waren das folgende: vom Volk Gottes, von der Herde, vom Acker Gottes, vom Weinstock, vom Bauwerk Gottes, Kirche als Mutter, als Braut. Wir haben viele dieser Aspekte beleuchtet. Pfarrer Andreas Fuchs ist bei uns zu Gast. Herr Pfarrer Fuchs, herzlichen Dank erstmal für diese Erklärungen. Beim letzten Punkt, da haben wir besonders die Kirche als Mutter, aber auch als Braut des Lammes betrachtet. Ein Punkt, der vielleicht sonst manchmal zu kurz kommt, irgendwie die Kirche auch als Braut zu sehen. Zwei Gestalten in der Kirche oder Realitäten, ich weiß nicht, wie man es am besten sagen würde, spiegeln ja eigentlich diese Brautschaft wider. Einmal das Sakrament der Ehe, dass die Eheleute diese Liebe, die Christus zur Kirche hat, widerspiegeln sollen, aber auch das geweihte Leben, in dem sich ein Mensch ganz hingibt und diese Brautschaft an Jesus ganz direkt lebt. Könnten Sie vielleicht zu diesen zwei Punkten noch etwas sagen?
Ja, im Sakrament der Ehe, so bei den der Ehevorbereitung, sage ich den Brautleuten jeweils auch, dass sie eben eigentlich ein wunderbares Bild sein sollen und ein Abbild dieser Liebe Christi zu seiner Kirche. Und vor allem auch sehr schön ist, wenn wir in der Heiligen Schrift nachschauen, das sagt der Katechismus auch beim Sakrament der Ehe, dass eigentlich die ganze Heilige Schrift diese bräutliche Beziehung der Kirche zu Gott oder der Seele zu Gott widerspiegelt. Ja, dass eben die Heilige Schrift mit dieser bräutlichen Beziehung, dieser Hochzeit beginnt und auch endet. Das heißt, die Heilige Schrift beginnt ja bei Genesis mit der Erschaffung von Mann und Frau, die füreinander bestimmt sind, die eben wie Braut und Bräutigam sein sollen. Und am Schluss der Heiligen Schrift, bei der Offenbarung des Johannes, kommt dann eben auch das Hochzeitsmahl des Lammes wieder zur Sprache. Eben so ist eigentlich Anfang und Ende und auch der ganze Inhalt ist geprägt von dieser Liebe Gottes, die eben so sein möchte wie zwischen Braut und Bräutigam, also eine treue Liebe, eine ausschließliche Liebe, eine vollständige, totale Liebe, eine Liebe, die so eben ganz eins macht und unauflöslich schafft, diese beiden Wesensmerkmale auch des Sakramentes der Ehe, die Einheit und die Unauflöslichkeit. Gott möchte also mit seiner Kirche und mit jedem Einzelnen von uns einen Bund schließen, der uns ganz eins macht, und deshalb eben auch eins macht im zahlenmäßigen Sinn. Eben Christus hat nur eine Braut. Er hat nur eine Kirche, hat seine Kirche gegründet. Und es ist eben eine unauflösliche Beziehung. Man kann Christus und die Kirche nicht auseinander trennen, sonst würde man eben auch, was Gott verbunden hat, trennen, so wie man eben Braut und Bräutigam auch nicht trennen kann. Und es ist schön eben, wenn die Eheleute dieses wunderbare Geheimnis zwischen Christus und der Kirche auch verstehen, damit auch sie ihr Eheleben, das Sakrament der Ehe auch als eine solche Hingabe, als einen solchen Dienst sehen. Sie haben auch eben das geweihte Leben angetönt, eben die Ehelosigkeit um Jesu Willen. Ehe und Ehelosigkeit scheinen oftmals auf den ersten Blick etwas ganz anderes zu sein, sind sie aber eigentlich nicht, sondern sie sind ganz, ganz ähnlich. Denn bei beiden, bei Ehe und Ehelosigkeit, geht es um einen Dienst, um eine Hingabe, um die Familie, um entweder um die menschliche Familie, die aufgebaut werden soll, oder um die göttliche Familie, die Familie der Kirche, die auferbaut werden soll. Und es geht eben bei beiden einerseits um einen Verzicht, andererseits eben um eine Wahl vor allem. Ich wähle eine Frau, ich wähle einen Mann, dem oder der ich meine ganze Liebe schenken möchte und mit ihr zusammen dann Gott dienen möchte. Oder in der Ehelosigkeit, ich wähle Christus, ich wähle die Kirche zum Gegenstand meiner Liebe. Ich möchte Christus und der Kirche meine ganze Liebe schenken. Und so haben wir eben eigentlich bei Ehe und Ehelosigkeit bei beiden dieses wunderbare Abbild zwischen Christus und der Kirche, diese Hingabe Christi an die Kirche, die man darstellt, je in einer eigenen Art und Weise.
Gut, dann herzlichen Dank für diese Erklärungen. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten über die Symbole der Kirche, dann können Sie auch eine CD bestellen bei Radio Horeb. Sie können anrufen bei den Kollegen unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie können auch auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org, und unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Die Symbole der Kirche, heute haben wir auch auf einen Lebensnerv unseres Glaubens geschaut, wie wir Christus heute begegnen können in der Kirche. Herr Pfarrer Fuchs, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten, dass wir auch immer mehr aus diesem Geheimnis heraus leben?
Ja, gerne. Wir wollen es heute vielleicht gerade auf die Fürsprache des kleinen oder großen heiligen Therese von Lisieux, auch auf ihre Fürsprache tun, denn sie hat eben eigentlich all das, was wir heute besprochen haben, ganz in die Tat umgesetzt, eben diese Liebe zu Christus, diese Liebe zur Kirche, eben dieses Feuer der Liebe, das sie eigentlich sein wollte im Herzen der Kirche. Sie hat es wirklich gelebt, eben im Kleinen, in der Hingabe, in der beständigen Hingabe, in den kleinsten Dingen des Alltags, dass sie uns helfe, dass auch wir eben so eine tiefe Liebe zur Kirche, zur Christus, zur Kirche Christi haben können, dieses wunderbare Geheimnis der Kirche Christi jeden Tag wieder neu entdecken, umso mehr dann auch bereit sind, unser Leben für Christus und die Kirche hinzugeben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen ganz besonders, der heiligen Therese von Lisieux, segne, behüte, begleite und entzünde in euch das Feuer der Liebe zu Gott und der Kirche, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Herr Pfarrer Fuchs. Alles Gute in die Schweiz. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Zum Abschluss hören wir noch das Lied bzw. den Text der kleinen Therese. Im Herzen der Kirche will ich die Liebe sein. Ihnen alles Gute. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.